Ja, herzlichen Dank für Ihre freundliche Vorstellung und dass Sie mich überhaupt eingeladen haben. Ich bin ja lutherischer Theologe. Wir haben ja, Sie ja auch, aber wir haben besonders in Sachsen, das ist ja sozusagen die Kirche Martin Luthers, haben wir natürlich auch das Reformationsjubiläum ausgiebig gefeiert. Vielleicht kann ich etwas Biografisches sagen. Sie haben das ja erwähnt, ich bin einige Jahre Pfarrer einer evangelischen Kommunität gewesen, die auch katholische und freikirchliche Mitglieder hat. Deswegen heißt sie heute ökumenische Kommunität. Und da gilt man irgendwie als Fachmann, Fachfrau für Spiritualität. Das ist so ähnlich wie bei katholischen Ordensangehörigen. Das sind ja dann eben auch die Fachleute für Spiritualität. Ich habe dann zwei väterliche Freunde gehabt, einen Benediktinerabt, Emanuel Junglausen, und einen orthodoxen Mönch vom Berg Athos, Vater Mitrofan, der inzwischen nicht mehr lebt. Und sie haben beide erstaunlicherweise eine tiefe Berührung mit evangelischer Spiritualität gehabt und waren sehr ökumenisch oder sind sehr ökumenisch eingestellt. Und es war ihnen wichtig, interessanterweise als orthodoxe bzw. römisch-katholische Christen, dass doch die Stimme der evangelischen Spiritualität im Konzert, sage ich mal, der unterschiedlichen Konfessionen stärker, als das bis dahin der Fall war, zur Geltung gebracht wird. Und das war sozusagen meine Berufung, von außen her mich mit spirituellen Fragen zu beschäftigen. Und das Thema charismatische Bewegungen, das habe ich von Jürgen Moltmann angeboten bekommen, auch gestellt bekommen. Und es war so, dass ich dadurch natürlich jetzt wissenschaftlich auch mich relativ früh mit der Frage der Krankensalbung oder der Gabe der Krankenheilung beschäftigen musste. Vielleicht noch eine letzte Vorbemerkung biografischer Natur. Ich habe das erste Mal Salbungen mit Segnung und Handauflegung im Raum der Orthodoxie erlebt und in der anglikanischen Kirche. Ich gehe daher nachher da nochmal drauf ein, weil in diesen beiden Konfessionen diese Krankensegnung oder überhaupt Salbung, Segnung, Handauflegung eine ganz lange Geschichte hat. Also seit der alten Kirche oder solange es eben diese Konfessionen gibt. Interessanterweise ist diese Praktik bei Ihnen auch unterschiedlichen Wandlungen unterworfen worden in den letzten Jahrhunderten und gerade auch noch mal in den letzten Jahrzehnten. Aber vielleicht mag das mal genügen als Vorbemerkung. Ich habe meine Überlegungen, also zwischen Heil und Heilung, ist ja mein Thema, evangelische Spiritualität in Liturgik unterwegs und Liturgik unterwegs zur Wiederentdeckung des Körpers. Das ist mein Thema. Ich habe das untergliedert in drei Punkte. In einem ersten Punkt möchte ich nach Gründen für das immer noch vergleichsweise neue Interesse am liturgischen Krankengebet mit Segnung und Salbung im evangelischen Kontext fragen. Dann möchte ich Ihnen exemplarisch das Krankengebet der lutherischen Agenda von 1994 vorstellen. Das ist etwas ganz Besonderes, dass die lutherischen Kirchen in Deutschland eine Agenda, also eine Art Gottesdienst, Struktur vorgegeben haben, in der Krankengebet mit Salbung und Handauflegung praktiziert wird. Und in einem letzten Punkt, so als Zusammenfassung meiner Überlegungen, einige theologische Kriterien für die Praxis des Krankengebets mit Salbung und Handauflegung Ihnen vorstellen. Jetzt also zunächst Voraussetzungen und Hintergründe dieses Interesses an einer liturgischen Krankensegnung. Wie das sonst auch ist bei Entwicklungen im Rahmen der Kirche, sind nicht theologische Gründe auch wesentlich für diese Wandlungen in den letzten Jahrzehnten gewesen. Also soziologische Gründe, aber daneben natürlich auch innertheologische und kirchliche Gründe. Ich denke, dass eine wesentliche Rolle die politische Wende 1989 in Europa gespielt hat. Seitdem hat sich die Gemütslage in unseren westlichen Gesellschaften verändert. Gerhard Schulze, ein Soziologe, hat die mittlerweile weithin anerkannte These aufgestellt, dass sich unsere Gesellschaft durch eine durchgehende Erlebnisorientierung auszeichnen würde. Nicht mehr die Außenorientierung auf eine zu vollbringende Leistung bestimmt den Lebensentwurf, sondern die Orientierung am Projekt des schönen Lebens. Also man könnte sagen, anstelle der Sehnsucht nach Weltveränderung im Sinne einer Beherrschung auch der Welt durch Wissenschaft und Technik ist eine indifferente Wahrnehmung der Welt getreten mit dem Ziel eines ästhetischen Lebens. Das liturgische Angebot eines Krankengebets mit Segnung und Salbung und Handauflegung stellt eine Reaktion auch auf die Erlebnisorientierung unserer Gesellschaften dar. Es zeichnet sich nämlich ganz schlicht durch hohe Erlebnisqualität aus. Aufwendige Inszenierung, persönliche Zuwendung, Berührung des Kranken durch den oder die Segnenden sind herausragende Merkmale. Mit dieser veränderten Weltsicht ist auch eine Akzentverschiebung im Glaubensverständnis einhergegangen. Viele unserer Zeitgenossen, wir selber wahrscheinlich auch, erwarten ja vom christlichen Glauben weniger die Lösung weltanschaulicher Probleme. Darum hat man bis 1989 gestritten. Heute erwarten Menschen von der Kirche, vielleicht von der Religion allgemein, Hilfe im Diesseits, also in ihrer konkreten Existenz, ihren Lebensproblemen und auch in ihren Krankheiten. Das liturgische Angebot des Krankengebets antwortet auf diese neue Sehnsucht nach Hilfe im Diesseits. Mit dem neuen Glaubensverständnis korrespondiert ein verstärktes Interesse an spirituellen Erfahrungen. Bis vor einigen Jahrzehnten war ja im Raum des Protestantismus die Erfahrung ein Stück weit diskreditiert. Der Glaube erreicht seinen Gipfel, wenn er ohne Erfahrung auskommt, war ja im Grunde genommen die Devise. Karl Barth, der diese theologische Revolution in den 1920er Jahren ausgelöst hat, der war ja der Meinung, dass, mit Kierkegaard jetzt gesprochen, dass der Glaube 1000 Klafter über dem Meer erbaut wird. Also, dass er nirgends Bodenhaftung gewinnt, dass er nirgends letztlich wirklich erfahrbar wird im gelebten Leben. Der Glaube, die Erfahrung des Glaubens, die ja erfolgt, wenn überhaupt, höchstens punktuell, tangential. Die Hoffnung also auf spirituelle Heilung, die mit dieser Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen verbunden ist, hat seit einigen Jahren in den westlichen Gesellschaften geradezu Hochkonjunktur. Dazu kam, dass die traditionelle Schulmedizin viele Zeitgenossen nicht mehr befriedigt. Ich habe nicht gewusst, dass Susanna Meyer hier dieses Beispiel von sich selbst erzählen würde. Das ist ja ein typisches Beispiel für eine Trendwende in der Medizin selber, dass die Medizin angefangen hat, den Menschen eben als Ganzheit nach Leib, Seele und Geist zu sehen. Es gab einige einsame Vorläufer, die schon in den 1920er Jahren eine psychosomatische Medizin gefordert haben. Sie waren inspiriert von den Begründern der Psychoanalyse, die ja den Menschen auch als Einheit von Seele, Leib und Geist betrachtete. Neben den psychosomatischen Zusammenhängen berücksichtigen inzwischen viele Mediziner bei ihrer Tätigkeit auch die Wechselwirkungen innerhalb des Organismus des Kranken und die Beziehungen zwischen dem Kranken und der Gemeinschaft und zwischen dem Kranken und seiner Umwelt. Und darum hat die Spiritualität zunehmend Bedeutung für die Gesundheit. Also das war schon immer so. Aber man hat sozusagen wissenschaftlich einen Zugang dazu gefunden, die Spiritualität in ihrer Bedeutung für die Gesundheit des Menschen zu erforschen. Also dass es Lehrstühle inzwischen für Spiritual Care gibt, das wäre vor 50 Jahren sicherlich undenkbar gewesen. Als Konsequenz dieser neuen Erkenntnisse wurde in den vergangenen Jahren im Gesundheitswesen ein ganzheitliches Therapiekonzept entwickelt. Und in diesem Konzept hat der Dienst der Kirche an Kranken ganz neue Bedeutung gewonnen. Das liturgische Angebot eines Krankengebets mit Segnung, Salbung und Handauflegung stellt auch eine Reaktion auf diese neue Hochschätzung der kirchlichen Begleitung Kranker dar. Zudem hat eine veränderte ökumenische Situation diese neue Hochschätzung des Krankengebets vorbereitet. Das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren hat ja das römisch-katholische Sakrament der letzten Ölung tiefgreifend verändert. Diese letzte Ölung ist ja von den Reformatoren strikt abgelehnt worden. Deswegen wurde es auch kein Sakrament im evangelischen Kontext. Aber mit der Veränderung der Bedeutung des Sakraments der letzten Ölung in Richtung auf Krankensalbung von Jakobus 5, 14 bis 16 her, die Salbung wird Kranken zu deren Besserung gespendet. Mit dieser revolutionären Veränderung des Sakramentsverständnisses im römisch-katholischen Raum wurde offensichtlich umgekehrt auch, ja, sag ich mal, der Raum frei von evangelischer Seite, diesem wiedergewonnenen Sakrament der Krankensalbung im römisch-katholischen Kontext mit neuer Offenheit zu begegnen. Das musste man ja jetzt nicht mehr radikal ablehnen, weil es so unbiblisch war, ja, und eine Verzerrung dargestellt hat von Jakobus 5, sondern das war ja jetzt plötzlich ein Sakrament geworden, das durchaus eine biblische Begründung bekam. Und von daher gesehen war es plötzlich auch evangelischen Theologen möglich, sich mit diesem Sakrament ernsthaft auseinanderzusetzen. Begünstigt wurde die Einführung eines liturgischen Angebots der Krankensalbung überdies durch die Rezeption von Erfahrungen aus anderen ökumenischen Kontexten. Ich habe ja schon von eigenen Erfahrungen erzählt. Jetzt ist uns sicher die orthodoxe Tradition ferner, als das die anglikanische Tradition ist. Aber man lernt ja auch durch Fremdheit dazu. Die orthodoxe Tradition, die kennt dieses Sakrament der Krankensalbung ungebrochen, wie ich schon sagte. Also da gibt es nicht dieses Sakrament der letzten oder die Interpretation dieses Sakraments als Sakrament der letzten Ölung. Von daher gesehen war da immer auch eine größere Nähe zu dem, was wir jetzt als Evangelische heute unter Krankengebet mit Salbung und Segnung verstehen. Es war auch in der Orthodoxie eigentlich immer so, dass dieses Sakrament, ist auch dort ein Sakrament, dass das eigentlich an allen Menschen gespendet wird. Also nicht bloß den Kranken. So habe ich es auch ein bisschen nicht ganz liturgisch korrekt empfangen durch den Patriarchen von Russland vor einigen Jahren. Aber das war in einer großen Kirche in St. Petersburg und er sah mir offensichtlich nicht an, dass ich lutherischer Theologe bin. Aber da ist mir eben aufgefallen, ich habe es natürlich übersetzt bekommen von meinen Freunden, dass da wirklich alle eingeladen waren, dieses Sakrament durch den Patriarchen in diesem Gottesdienst unter Salbung und Handauflegung zu empfangen. Die anglikanische Kirche kannte mit ihrer Krankensegnung immer schon einen rituellen Umgang mit Kranken. Das Formular dafür finden Sie im Common Prayer Book. Seit ungefähr 120 Jahren existiert in England im Rahmen der anglikanischen Kirche eine ununterbrochene Tradition des sogenannten Healing Ministry. Zu diesem Healing Ministry, also Deutsch Heilungsdienst, gehören Healing Services, also spezielle Gottesdienste für Kranke, Healing Homes, also das sind so etwa Gästehäuser, wo Kranke eine Zeit lang leben können und wo regelmäßig für sie gebetet wird in Form von Handauflegung, Salbung, Gebet. Und es gibt sogar organisatorische Zusammenschlüsse der Heilungsbewegung, also wo man sich austauscht in den unterschiedlichen Gruppen im Rahmen der anglikanischen Kirche. Dieses Healing Ministry ist allerdings zu einer die ganze anglikanische Kirche umfassenden Bewegung nicht geworden. Heute wirkt es ja manchmal so, als ob die neueren charismatischen Bewegungen, also ich meine jetzt die pfingstlich-charismatischen Bewegungen, diese Healing Houses überhaupt erst erfunden hätten. Das ist mitnichten der Fall. Die anglikanische Kirche kennt diese nicht Healing Houses, sondern Healing Homes genannten Einrichtungen schon über 100 Jahre. Da gab es ganz berühmte Healing Homes im Vereinigten Königreich. Unter Healing Services sind Segnungsgottesdienste im anglikanischen Raum zu verstehen, die vor allem an Citykirchen von London und Coventry bekannt geworden sind, in denen für Kranke gebetet wird. Die Healing Homes haben zum Teil den Charakter von christlichen Gästehäusern mit Gottesdiensten und seelsorgerlicher Begleitung. Zum Teil bieten sie auch Pflege und ärztliche Versorgung an. Entscheidend ist die Atmosphäre der Häuser als heilende Gemeinschaft. Diese besondere Atmosphäre trägt zur Heilung von Leib und Seele bei. Die britische Heilungsbewegung lässt ein ganzheitliches, prozesshaftes und gemeinschaftsbezogenes Verständnis von Heilung erkennen. Es schließt die sozialen Beziehungen mit ein, ist nicht auf spektakuläre Spontanheilungen fixiert und versteht den Heilungsdienst erstaunlicherweise als Aufgabe der Gesamtgemeinde. Auch die Zusammenarbeit der anglikanischen Heilungsbewegung mit Medizinern empfinde ich als vorbildlich. In vielen Krankenhäusern wird das Gebet vor der Operation von diesen Krankenhäusern ausdrücklich gewünscht. Es gibt wahrscheinlich kaum eine schwerwiegende Operation im Vereinigten Königreich, wo vorher nicht im Krankenhaus dafür gebetet wird. Allerdings nicht nur von anglikanischen Priestern oder Mitgliedern dieser Heilungsbewegung, sondern auch von den anderen in England vertretenen Religionsgemeinschaften. Ich denke, dass jedenfalls in Deutschland eine Bewegung noch sehr für die Verbreitung dieses Krankengebets mit Salbung, Handauflegung beigetragen hat. Das ist die sogenannte Thomasmesse. Ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, aber ich vermute mal, die gibt es hier auch in der Schweiz. Wahrscheinlich nicht so weit verbreitet wie in Finnland oder Deutschland. Aber diese Thomasmesse hat ja normalerweise eine Station während des Gottesdienstes, wo man sich auch salben, segnen und die Hände auflegen lassen kann. Und da das ja eine von vielen Stationen ist, ist niemand gezwungen sozusagen, das in Anspruch zu nehmen. Aber es ist so eine unterschwellige Art, mit diesem Angebot als Gottesdienstteilnehmende Erfahrungen zu machen. In diesen Gottesdiensten ist während des Fürbitteteils die Möglichkeit, eben zu den entsprechenden Seitenaltären zu gehen und eben auch die Salbung mit Öl zu empfangen, indem die Handlung in den übrigen Gottesdienstablauf eingebettet ist, wird eine Konzentration, eine ungute Konzentration auf das Gebet um Heilung vermieden und ein unspektakulärer, geprägter Beistand für Kranke möglich. Schließlich noch ein letzter Gedanke zu diesem ersten Punkt. Es spielen auch neuere Entwicklungen innerhalb der Theologie eine Rolle. Die mit dem Krankengebot verbundene Segnung nimmt einen Aspekt von Gottes Handeln auf, der für die biblische Überlieferung eine wichtige Rolle spielt, aber in der systematischen Theologie jahrzehntelang unberücksichtigt blieb. Neben Gottes rettendem Handeln bezeugt ja die Bibel an vielen Stellen dessen segnendes Handeln. Im Gefolge der Theologie Karl Barths war seit den 1920er Jahren das segnende Handeln gegenüber der Rettungstat Gottes in Jesus Christus in den Hintergrund getreten. Ich habe das schon gesagt, dass Karl Barth mit diesem kontinuierlichen Wirken Gottes in der Schöpfung und im Leben des einzelnen Menschen wenig anfangen konnte. Er hat ja eine Theologie der Krise entwickelt, die sicher damals zu seiner Zeit einen wichtigen Erkenntnisgewinn gebracht hat. Aber für Barth drehte sich alles um die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Dazu stand die biblische Rede vom Segen in einem gewissen Gegensatz. Denn der Segen ist ja verbunden mit dem Element des Stetigen, dem Wachsen und Reifen, dem Gedeihen, dem Zunehmen, dem Einwurzeln. In den vergangenen Jahren ist die Dimension des Segens als wesentlich, auch gerade für das liturgische Handeln, erst sukzessive wiederentdeckt worden. Und das stand natürlich in einem krassen Gegensatz geradezu zur Erwartung von Gottesdienstteilnehmenden. Wir wissen, dass natürlich die Predigt sehr wichtig ist. Ich glaube, in der Schweiz sagt man ja, wenn man zum Gottesdienst geht, in manchen Gegenden, wir gehen heute in die Predigt, da sieht man die besondere Bedeutung der Predigt, das ist auch alles gut. Aber im Bewusstsein der Gottesdienstteilnehmenden ist der Segen am Ende des Gottesdienstes mindestens von genauso großer Wichtigkeit. Das merkt man spätestens, wenn man diesen Segen selbst den Gottesdienstteilnehmenden zu erteilen hat. Das sind doch die Gottesdienstteilnehmer mindestens so aufmerksam wie während der gehaltenen Predigt. Also jetzt geht es sozusagen um etwas, was ich in meinen Alltag mitnehmen kann, beim Segen. Ja, man kann darüber streiten, ja, ob das theologisch korrekt ist. Ich glaube, es ist ganz theologisch korrekt. Ja. Aber man sollte es nicht gegen die Predigt und ihre Bedeutung ausspielen. Zum Angebot der Krankensegnung hat schließlich auch die neue Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit, die auch vor der Theologie nicht Halt gemacht hat, beigetragen. Als vor 2 Jahren einer unserer systematisch-theologischen Lehrstühle neu ausgeschrieben wurde, da hat doch tatsächlich einer derer, die da vorgesungen haben, also sich vorgestellt haben, der hat einen Vortrag gehalten, also ein anständiger, systematischer Theologe über die Rolle des Gefühls in der praktischen Theologie. Und er ist tatsächlich mittlerweile bei uns auch systematischer Professor. Auch das wäre vor 50 Jahren sein Todesurteil gewesen, für die akademische Karriere natürlich nur. Die in den Jahren nach dem Scheitern der Studentenunruhen 1968 sich ausbreitende Skepsis gegenüber einem überbordenden Intellektualismus hat zu einer Krise einer auf den Intellekt reduzierten Religiosität geführt. vor allem Theologinnen und Theologen mit feministischem und semiotischem Ansatz kritisierten am protestantischen Gottesdienst die einseitige Orientierung am Intellekt. Sie haben richtig gehört, die einseitige Orientierung am Intellekt. Also ich werde nicht meine berufliche Tätigkeit sozusagen verunmöglichen. Dann würde ich ja den Ast absägen, auf dem ich sitze. Ich glaube, dass die Theologie natürlich auch die Aufgabe hat, den Glauben, auch den gelebten Glauben, die Spiritualität etwa zu reflektieren. Aber darin erschöpft sich ihre Aufgabe eben nicht. Soweit einmal zu diesem ersten Punkt. Der zweite Punkt ist viel kürzer. Zweitens, das Krankengebet nach der Agenda Dienst an Kranken. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich denke, Sie finden diese Agenda auch gut im Internet. Die stammt von 1994 und wurde in Deutschland von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche veröffentlicht. Sie sieht unterschiedliche Formen der Begleitung Kranker vor. An erster Stelle stehen hier Formen des Krankenabendmahls mit und ohne Beichte, dann das Krankengebet mit und ohne Salbung zu Hause im normalen Sonntagsgottesdienst und im Rahmen von speziellen Gottesdienstangeboten. Das ist interessant. Am ersten steht also das Krankenabendmahl. Als ich vor fast 35 Jahren Vikar war, habe ich an Karfreitag ungefähr 20 Krankenabendmäler zu feiern gehabt. Das war ein, muss ich zugeben, ziemlicher Stress für mich. Ich habe den Eindruck, das Krankenabendmahl ist auch in lutherischen Gegenden ganz aus der Mode gekommen, als geprägte Form der Begleitung von Kranken und Sterbenden. Aber das war früher ganz anders, jedenfalls im Luthertum. Da gehörte sozusagen dieses Krankenabendmahl hin und her in den Häusern wesentlich zum seelsorgerlichen Beistand von Kranken. Weil, wenn hier sozusagen in dieser Agenda versucht wird, an diesen traditionellen Beistand von Kranken anzuknüpfen, dann ist das natürlich irgendwie auch der Versuch, diese abgebrochene Tradition der Krankenseelsorge auf dem Umweg über das Krankengebet wieder mitzugewinnen. Ich habe selber eine Reihe von Krankengebeten mit Salbung und Handauflegung auf Bitten von Freunden, Bekannten durchgeführt, wo wir immer auch das Abendmahl miteinander gefeiert haben. Also das war so ein integriertes Krankengebet in eine Abendmahl oder ja mit doppelpolig mit einer Abendmahlfeier. Die genannte Agenda sieht darüber hinaus die Möglichkeit der Einzelbeichte für den Kranken vor, im Zusammenhang natürlich mit der Abendmahlsfeier. Das hängt damit zusammen, dass ja in Jakobus 5 ausdrücklich die Beichte, allerdings die gegenseitige Beichte von denen, die die Salbung durchführen und denen, die sie empfangen, vorgesehen ist. Also im Grunde genommen alle drei Aspekte der Begleitung, der seelsorgerlichen Begleitung von Kranken werden hier zusammengefasst. Das Abendmahl oder die Beichte, um damit anzufangen, die Einzelbeichte, das Abendmahl und dann erst das Krankengebet. Insgesamt fällt der vorsichtige Ton dieser Agenda auf, indem das liturgische Krankengebet mit Segnung, Salbung und Handauflegung den Gemeinden nahegebracht wird. Es heißt da, die Krankensegnung mit und ohne Salbung soll durch diese Agenda nicht, man staunt, eingeführt werden. Hier wird lediglich eine Form angeboten für solche, die sie nutzen wollen. Also was verbirgt sich hinter dieser Vorsicht? Natürlich 1994 das gänzlich Neue, kann man sagen. Und dass im Luthertum damals letztlich die Krankensegnung mit Salbung und Handauflegung doch eine Domäne der innerkirchlichen charismatischen Bewegung war. Und an die wollte man nicht zu nah rangehen mit solch einer agendarischen Annahme. Ich finde das ein bisschen kontraproduktiv, ja? Etwas, was gar nicht existierte im Wesentlichen, ja? Und nur in ganz wenigen Gemeinden überhaupt, nur im Gottesdienst oder hin und her in den Häusern praktiziert wurde, von vornherein jetzt auch noch mal irgendwie ja, mit spitzen Handschuhen anzufassen. Also hier hätte es doch eigentlich des Mutes bedarf, das wirklich als etwas Wichtiges, was sich lohnt einzuführen, den Gemeinden vorgestellt worden wäre. Die Agenda versteht die Krankensalbung ausdrücklich als eine Form der Verkündigung. Das ist ein sehr wichtiger theologischer Gedanke. Die Krankensalbung ist eine von mehreren möglichen Formen der ganzheitlichen Verkündigung am Krankenbett, die die Gemeinde und ihre Glieder im Auftrag Christi praktizieren. Ich finde die Agenda insgesamt ausgesprochen positiv. Ja? Nur dieses Wegdrücken ja, am Anfang im Vorwort, das missfällt mir. Und das ist hier so ein theologisch sehr bedeutender Punkt, dass die Agenda Krankensalbung als Form der Verkündigung versteht. Verkündigung ist ja nach lutherischem Verständnis und auch mindestens nach Calvins Verständnis keineswegs bloß verbal zu verstehen. Verkündigung ereignet sich auch durch sinnenfällige Zeichen. Das ist natürlich im Luthertum jetzt ganz speziell das Abendmahl. Deswegen hat ja Luther so großen Wert darauf gelegt, dass im Genuss von Brot und Wein Christus leibhaftig gegenwärtig ist. Um auf diese Weise ja auch die unterschiedlichen Sinne des Menschen anzusprechen. Und natürlich wusste Martin Luther, dass nicht alle Menschen intellektuell ausgerichtet sind, sondern dass viele Menschen verstehen, indem sie eine sinnliche Erfahrung machen. Und das ist alles durch Abendmahl, Salbung möglich. Aber da darf sozusagen der Verkündigungsaspekt nicht unterschlagen werden. Indem auch die Krankensalbung als Verkündigung gedeutet wird, wird der Versuch unternommen, das Angebot der Krankensalbung rechtfertigungstheologisch zu interpretieren. Tatsächlich lässt sie sich meines Erachtens nur so in den Rahmen evangelischer Seelsorge integrieren. Dem korrespondiert die Möglichkeit, während des Krankengebets auch Ängste, Aggressionen und Zweifel mit Hilfe eines Klagepsalms oder in Form einer Kyrie-Litanei zur Sprache zu bringen. Also hier wird die schwierige Situation des Kranken, der Kranken, wahrgenommen und ihr einen Raum eröffnet, eben durch Gebete, in denen Klage, Aggression und Zweifel zur Sprache gebracht werden dürfen. Die Agenda betont außerdem, dass die Segnung bei Bedarf wiederholt werden kann. Einerseits wird dadurch dem prozesshaften Charakter der meisten Heilungen Rechnung getragen. Andererseits bleibt die Krankensegnung vor einer Fixierung auf den unmittelbaren Heilungserfolg bewahrt. Es wird ernst gemacht mit der theologisch wichtigen Erkenntnis, Gottes Handeln bleibt für uns immer unverfügbar. Die Gebete während der Krankensalbung sollen die Tatsache berücksichtigen, dass es nicht immer Gottes Wille ist, dass ein Kranker wieder gesund wird. Das ist ein Satz, der gerade von pfingstlich-charismatisch orientierten Christen kaum gesagt werden kann. Obwohl auch in pfingstlich-charismatischen Gemeinden auf unzählige Krankengebete nur ganz wenige Krankenheilungen kommen. Also eigentlich der Ehrlichkeit halber auch jeder Pfingster und Charismatiker zugeben muss, dass es offensichtlich so ist, dass Gott nicht jedem Menschen Heilung zuteil werden lassen will. Dafür gibt es viele biblische Aussagen auch. Selbst der Apostel Paulus ist nicht geheilt worden, trotz seiner Gebete. Ja, er war an verschiedenen, war ein kranker Mann. Vor allem aber darf der Kranke nicht unter einen zusätzlichen Druck geraten durch das Krankengebet. Alle Formulierungen sollten vermieden werden, durch die Kranke, deren Erwartungen auf Genesung nicht erfüllt wurden, belastet werden. So steht jedes Gebet in der Spannung zwischen dem festen Vertrauen auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat, und der Ergebung in Gottes Willen. Das ist eine Spannung, die ist für das Krankengebet konstitutiv. Die kann nicht sozusagen in Form von These, Synthese, These, Antithese, Synthese irgendwie noch einmal überstiegen werden. Nein, für jedes Gebet, speziell für das Krankengebet, ist diese Spannung Erhörungsgewissheit, Hoffnung auf Erhörungsgewissheit auf der einen Seite und andererseits Ergebung in den Willen Gottes konstitutiv. Deswegen gefällt mir der Titel des Buches von Dietrich Bonhoeffer, das posthum erschienen ist, mit seinen Briefen aus dem Gefängnis so gut, Widerstand und Ergebung. Das ist sozusagen konstitutiv für christliches Leben überhaupt. Und es ist gerade die Herausforderung, herauszufinden sozusagen, wann ist Widerstand und wann ist Ergebung angesagt. Die Agenda bietet ausdrücklich unterschiedliche Formulare für die Krankensegnung und Salbung an. Krankensegnung mit und ohne Krankensalbung im Krankenzimmer, im Gottesdienst. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die Krankensegnung auch in freier Weise ohne Formular durchgeführt werden kann. Dadurch wird der Eindruck vermieden, als ob ein bestimmter Ritus den Erfolg der Salbung verbürgen könnte. Alle vorgeschlagenen Formen haben Vor- und Nachteile, die will ich jetzt hier im Einzelnen nicht nennen. Nur so viel: für das öffentliche Krankengebet spricht, dass es deutlich als Angebot der ganzen Kirche, der ganzen Gemeinde erkennbar ist. Wenn man es etwa regelmäßig in ganz normalen Sonntagsgottesdiensten anbietet, integriert in den Gottesdienst, dann veranschaulicht es, dass die christliche Gemeinde eine Gemeinschaft von Gesunden und Kranken ist, die ihre Kranken nicht im Stich lässt. Das ist ja eine Besonderheit der urchristlichen Gemeinden gewesen, die Kranken und Alten nicht irgendwie auszusetzen, sondern sie zu integrieren, für sie zu sorgen. Deswegen nehmen auch die Krankenheilungen Jesu in den Berichten der Evangelien so einen großen Stellenwert ein. Deswegen gibt es die Gabe der Krankenheilung in 1. Korinther 12 bis 14 und die Amtsgabe, sage ich mal, der Krankenheilung in Jakobus 5 oder die vielen diakonischen Texte in den Evangelien schon, die ja die Begründung für unser diakonisches Handeln als Gemeinde Jesu Christi bis heute darstellen. Die nach dem Zweiten Weltkrieg vorherrschende Theologie betonte am Gottesdienst mehr oder weniger einseitig die Dimension des Handelns Gottes. Das menschliche Handeln trat ganz in den Hintergrund. Entsprechend verbreitet war die Skepsis gegenüber Symbolen und Riten. Ja, man kann von einer regelrechten Phobie vor festen Formen im Protestantismus seit den 1960er Jahren sprechen. Von dieser Phobie haben wir uns immer noch nicht ganz geheilt. Inzwischen hat sich in der Liturgik jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, dass Rituale und Symbole, reflektiert gebraucht, den Glauben zur Gestaltwerdung verhelfen und dadurch zur Vertiefung und Verlebendigung des Gottesdienstes beitragen können. Die Krankensegnung und Salbung macht mit diesen wiedergewonnenen liturgischen Erkenntnissen ernst. Die heutige rationalisierte und technisierte Gesellschaft besitzt ja für Transzendenz und Geheimnis nur ein sehr geringes Fassungsvermögen. Vielleicht sind es gerade Rituale und Symbole, die angesichts dieser Situation deutlich zu machen vermögen, dass die Wägbarkeit und Messbarkeit der Dinge nicht das ganze Wesen der Wirklichkeit erfasst, Sie zeigen vielmehr, dass unsere sichtbare Welt umgriffen wird von einer größeren Wirklichkeit oder biblisch gesprochen von der unsichtbaren Welt Gottes getragen und durchdrungen und umgeben ist. Der Protestantismus stand immer in Gefahr, den Glauben ausschließlich als gedanklichen Akt zu begreifen. Er erfasst aber auch andere Dimensionen des Menschen. Und Rituale und Symbole wollen gerade Zugang zu diesen anderen Aspekten des Glaubens eröffnen. Hier wird also die Sehnsucht vieler moderner Menschen nach symbolischer und ritueller Vergewisserung des Glaubens positiv aufgenommen. In der Informationsgesellschaft, ein letzter Punkt, scheint sich das Interesse des Menschen vor allem auf das Erleben der eigenen Körperlichkeit zu konzentrieren. Es gibt die These, dass Menschen zum christlichen Gottesdienst in Zukunft nur dann Zugang finden werden, wenn sie mit ihrer Leiblichkeit darin vorkommen. Die Sehnsucht nach Selbstvergewisserung und Selbsterfahrung wird auf dem Hintergrund einer permanenten Reizüberflutung heute verständlich. Man kann sagen, Handauflegung und Salbung symbolisieren dem Kranken auf körperliche Weise die Zuwendung Gottes. Die Berührung erhält in einer emotional abgekühlten Gesellschaft einen besonderen Stellenwert. Und damit muss gar nicht automatisch die Konzentration evangelischer Spiritualität auf das Wort abgelöst werden. Vielmehr kann der verbale Zuspruch in der Krankensegnung und Salbung durch emotionale und sinnliche Erfahrungen unterstützt werden. Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist eine eigene Form von Verkündigung, die sich darin ereignet. Von Christus her gesehen drängt der Glaube nach Verleiblichung. Das ist ja das Wesen Christi, dass er der inkarnierte Sohn Gottes ist. Glaube ist also nicht nur eine Sache der Innerlichkeit, sondern betrifft gerade das ganze Leben. Gegenüber der lutherischen Agenda kritisch anfragen möchte ich noch, ob Ihre Zurückhaltung gegenüber einer allgemeinen Einführung der Krankensalbung nicht eher kontraproduktiv war? Was ich mir auch vorstellen könnte, dass sie weitere Angebote ins Auge fassen sollte, etwa ein familiärer und nachbarschaftlicher Segnungsdienst. Auf diese Weise könnte die reformatorische Überzeugung vom allgemeinen Priestertum an dieser Stelle beispielhaft umgesetzt werden. Und natürlich, was ich mir wünschen würde, wäre, dass in der evangelischen Kirche nach dem Vorbild der anglikanischen Kirche Heilungsräume, Healing Homes, eingerichtet würden, in denen körperlich und seelisch Kranke als Gäste mitleben könnten, wo ein- oder zweimal in der Woche die Krankensalbung in Gebetszeiten oder Gottesdiensten angeboten wird. Auch hier sieht man, dass offensichtlich pfingstlich-charismatische Bewegungen eher an der Gemütslage der gegenwärtigen Gesellschaft dran sind. Und sie haben längst sozusagen in den letzten Jahren solche Räume in ihren eigenen Reihen geschaffen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.